Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio City Lab, diesmal live aus Berlin von der Republika-Konferenz. Ich bin Benjamin Seibel und mein heutiger Gast ist Professor Petra Gehring von der TU Darmstadt. Die Klammer dieses Podcasts ist der Zusammenhang von Digitalisierung und Gemeinwohl. Und es ist dieser Zusammenhang, den auch Petra Gehring in ihrer Arbeit seit vielen Jahren reflektiert und begleitet. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums Verantwortungsvolle Digitalisierung im Land Hessen. Dort wird zu den Regeln des digitalen Wandels geforscht. Und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Kleine Fußnote, es hat mich besonders gefreut, Petra Gehring hier zu haben, weil sie auch meine eigene Doktorarbeit betreut hat. Das ist nun schon gut 10 Jahre her und ich glaube, Petra, genau so lange haben wir uns auch nicht mehr persönlich gesehen.
Nahezu so lange. Insofern ist es super, sich mal wieder zu sehen.
Ich denke auf jeden Fall gerne an diese Zeit zurück. Also herzlich willkommen, Petra. So, wir haben ein bisschen unseren Plan durcheinander werfen müssen, denn eigentlich sah es ja vor, dass ich nach Petras Vortrag mit ihr spreche. Sie hat hier einen Talk mit Sebastian Giesmann über den digitalen Euro. Und ich dachte eigentlich, ich höre mir den Talk in Ruhe an, mache mir ein paar Notizen und frage dich dann danach. Das müssen wir jetzt ein bisschen umdrehen, macht aber nichts. 59% der Deutschen wissen nicht, was es mit dem digitalen Euro auf sich hat. Ich gestehe, ich habe bis vor kurzem auch dazu gehört, habe aber dieses Gespräch zum Anlass genommen, mich wenigstens ein bisschen zu informieren. Trotzdem, was hat es denn auf sich mit dem digitalen Euro und was interessiert dich aus einer philosophischen Perspektive daran?
Also mal so angefangen, so als Bürgerin, das sind die 59%. Es ist ja krass wichtig, Geld. Es gibt kaum ein Medium, ein Stück Lebenswirklichkeit, das wir so intensiv irgendwie nutzen und womit wir zu tun haben, was auch so viel Macht hat wie Geld. Und jetzt betrifft der digitale Wandel eben das Geld massiv. Ein Stück weit kennen wir das. Wir machen alles Mögliche digital.
Genau, wir zahlen ja auch seit vielen Jahren digital.
Also ja, ganz
normale
Banken.
Man könnte ja meinen, es gibt den digitalen Euro schon längst.
Ist nicht so. Und damit sind wir beim Punkt, was ist der Euro? Der Euro ist unser Bargeld. Was ist Bargeld? Normalerweise, was irgendwie klimpert oder raschelt. Es ist aber auch wirklich eine andere Sorte Geld. Es ist Geld, das von Zentralbanken, in unserem Fall ist das die EZB, ausgegeben wird. Und das ist, wenn man so will, ein Gemeingut. Es kostet nichts. Denken wir wenig drüber nach. Also wenn wir Geld aus dem Automaten bei unserer Geschäftsbank ziehen, dann müssen wir der Bank vielleicht, weil sie den Automaten betreibt, Geld geben. Aber an sich gibt uns das Gemeinwesen Bargeld und wir können damit frei zahlen, sparen, was immer wir damit kaufen, schenken, was immer wir machen wollen. Und das läuft bisher eben noch nicht digital. Und damit schränkt sich, weil Bargeldnutzung zurückgeht, eigentlich auch der Spielraum immer mehr ein, den wir uns vielleicht zu bemerken, übers Bargeld hauptsächlich haben, was finanzielle Freiheit angeht. Und insofern gibt es dieses Projekt seitens der EZB selber, seitens des Staates, seitens der EU, ein digitales Bargeld einzuführen. Das klingt jetzt ziemlich paradox und das ist es auch ein Stück weit. Man muss das richtig erfinden. Auch technisch ist das gar nicht einfach. Ich nenne das immer gerne so die Barheit, also das, was wir wirklich schätzen an diesem händisch zirkulierenden, auch unüberwachten und nicht verfolgten Geld, das ins Digitale reinzuholen. Das ist die Frage, wird das politisch kommen und wie macht man es technisch? Und meine Frage ist, wie kann man Öffentlichkeiten daran beteiligen? Es ist ein Politikum, es ist nicht irgendeine technokratische Frage und das heißt, die Ausgestaltung von diesem hoffentlich kommenden, sage ich jetzt mal als Bürgerin, neuen Bargeld ist interessant. Jetzt kann man sagen, wozu braucht es da eine Philosophin? Also vielleicht hat man schon rausgehört, an diesem ganz einfachen Ding, so Geld, das irgendwie funktioniert, hängen ziemlich grundsätzliche Fragen. Ne? Kapital, wozu braucht man überhaupt Geld? Macht es einen Unterschied, ob das über Banken oder anders wie zirkuliert? Und also, damit kommen wir ziemlich schnell rein in die Wirtschaftstheorie, in Wirtschaftsphilosophie und natürlich auch in die Frage, was ist Digitalität eigentlich?
Ja. Könnte man denn dann sagen, dass es die Zahlungsdienstleister, die wir jetzt kennen, so ein PayPal oder so ein Apple Pay, eigentlich nur gibt, weil es keinen digitalen Euro gibt bislang. Also kann man sich das so vorstellen, dass hier eine Alternative zu dieser Privatisierung der Bezahlung geschaffen werden soll?
Das erhoffen sich zumindest viele. Denn mit solchen Unternehmen wie PayPal und anderen, da sind ja nochmal Dritte ins Spiel gekommen, auch durch Digitalität, nämlich Zahlungsdienstleister. Gut, gab es ganz früher auch mit so Kartendiensten, aber Zahlungsdienstleister, die ja weder Banken sind, noch so ein öffentlicher Provider von Geld. Das sind Unternehmen, die eigentlich nur den Zahlungsweg als Dienst anbieten. Und ja, das kann man sich vorstellen. Digitalität will ja einerseits oft disruptiv sein, wenn man es ökonomisch nimmt, also irgendwelche Ketten abbrechen, aber es entstehen eben auch viele neue Intermediäre. Und das ist erstens teuer und zweitens wissen wir, dass wir da mit Daten bezahlen, wenn wir bezahlen mit Geld. Und das ist eine Einschränkung von Freiheit und Wahlmöglichkeiten, Autonomie und ein Riesenmarkt, der entstanden ist, der auch ja, so die klassischen Akteure innerhalb Europas oder in Deutschland oder auch regional, ne, bis hin zu Sparkassen, Volksbanken und so, ganz schön in Schwierigkeiten bringt.
Bei dem Zusammenhang von Digitalität und Geld mag man vielleicht auch an diese ganzen Kryptowährungen denken, die es vor ein paar Jahren gab. Der digitale Euro soll aber keine Kryptowährung sein, oder?
Definitiv nicht, denn es wird ja von einer Zentralbank ausgegeben. Es ist eigentlich das Gegenteil eines Kryptowerts. Eigentlich sind Kryptowertesysteme ja keine echten Währungen, genau deswegen, weil dahinter kein, ich sag jetzt mal, Staat steht oder Staatengebilde, wie im Fall der EU. Und insofern könnte man auch sagen, der digitale Euro könnte eine interessante Alternative sein zu Kryptowerten, die Vorteile haben, gemessen an so klassischen Bankbezahlwegen. Die sind sehr direkt, sehr schnell, sehr formlos. Also Zahlungen lassen sich über so ein Lightning-System mit Bitcoin oder wie auch immer durchaus gerade grenzübergreifend ganz gut abwickeln. Und je nachdem, wie er ausgestaltet wird, sollte der digitale Euro das auch besser können als möglicherweise so bankenvermittelte Zahlungen.
Genau, wie finden die Banken eigentlich die Einführung des digitalen Euro? Also gibt es da einen Interessenkonflikt?
Ja, die klassischen Geschäftsbanken, um jetzt mal so diese Banken von Zentralbanken zu unterscheiden, die sehen das Projekt schon mit einiger Skepsis. Ganz am Anfang war das auch, ich sag mal, so eine politische Ansage und dann haben sie eher höflich reagiert. Die EU hat auch sehr klar gemacht, es wird jetzt nicht die EZB selber Konten anlegen für Bürgerinnen und Bürger. Also die EZB macht jetzt den Geschäftsbanken in dem Sinne keine Konkurrenz. Das sagt sie jedenfalls ganz klar. Obwohl es für Bürgerinnen und Bürger vielleicht ganz interessant sein könnte, so ein Girokonto direkt bei der EZB. Das wollen die aber nicht. Gleichwohl haben die Banken auch mit der Zusicherung, dass eigentlich ihr klassisches Girokonto-Geschäft, also mit dem Privatkunden und so, nicht angekratzt werden soll, die haben trotzdem Probleme damit. Weil natürlich die attraktiven sozusagen Zahlungspfade, die Banken eben auch vermarkten, da ist der digitale Euro, wenn er direkter wird, eine Konkurrenz. Und es wird viel davon abhängen, wie die Öffentlichkeit, wie die Bürgerinnen und Bürger dann letztlich auf diese Einführung reagieren. Also da gibt es ganz unterschiedliche Szenarien und die Banken malen so etwas an die Wand, dass dann alle den digitalen Euro so attraktiv finden, dass dann die Banken in Probleme kommen. Eine andere Sache ist das schiere Geld. Die müssen technisch einiges umstöpseln. Sie sollen ihn verwalten. Das bedeutet aber schon, dass sie hausintern sozusagen neben dem normalen Bankkonto dann irgendwie auch ein digitales Eurokonto führen sollen. Und damit ist einfach technischer Aufwand verbunden. Das kostet. Insofern klappern sie sicher auch, um da finanziell irgendwie entlastet zu werden.
Wenn man sich diese Website, es gibt so eine Info-Webseite zum digitalen Euro, auf der man da landet, ich glaube, die ist auch direkt von der EZB, wenn man die sich durchliest, dann finde ich, kann man zwischen den Zeilen schon erkennen, dass es doch irgendwie ein kontroverses Thema ist, denn da wird ganz viel erklärt, da wird auch versucht, bestimmte Vorurteile zu entkräften. Du hast jetzt schon gesagt, als Bürgerin findest du das durchaus eine positive Entwicklung. Gibt es dabei auch tatsächlich Risiken? Entstehen da vielleicht neue Abhängigkeiten? Oder ist es tatsächlich einfach so, dass wir jetzt Neuland betreten und es da eben immer eine gewisse Unsicherheit oder auch Verunsicherung in der Bevölkerung gibt?
Also eine spannende Frage, Schlüsselwort, wie wird es jetzt halt konkret ausgestaltet? Im Moment wird viel spekuliert, weil das technisch ein extrem anspruchsvolles Projekt ist. Es wird also viel spekuliert, wie wird er denn nun aussehen? Wird es eine Offline-Variante geben? Was heißt Offline, ja, wenn es ja ein digitales Geld sein soll? Das ist also wirklich auch ein Feld, da kann Innovation entstehen. Ja, also ich bin mal sehr gespannt, wie diese Offline-Lösung aussieht. Da kann man sozusagen viel Offline oder nur ein bisschen Offline sich vorstellen. Viel Offline wäre natürlich sehr viel interessanter, auch unter dem Gesichtspunkt dieselben Eigenschaften wie klassisches Bargeld. Da gehört die Offline-Nutzbarkeit definitiv als Stärke dazu. Mhm. Auch eine gewisse Resilienz, Sicherheit, also so Katastrophensicherheit.
Auch die Anonymität.
Anonymität sowieso. Also ich kann das Geld und den berühmten Strumpf irgendwo und das Kopfkissen tun. So in der Art könnte man sich vorstellen, sollte die Offline-Variante vielleicht auch funktionieren. Das ist technisch schwer zu realisieren. Es gibt aber auch in dieser Spekulationsphase, in der wir jetzt stecken, einfach weil da viel Entwicklungsarbeit noch aussteht, eine Menge Gerüchte, Interessen, Debatten, zum Beispiel, man wolle das Bargeld abschaffen, indem man jetzt digitales Bargeld schafft. Es ist natürlich sozusagen, je nachdem ich drauf gucke, wenn ich jetzt sage, nur nicht digitales Bargeld ist Bargeld, dann bedroht der digitale Euro, wenn er attraktiv ist, vielleicht den analogen Euro. Auf der anderen Seite, wenn der analoge Euro immer weniger genutzt wird, könnte man auch sagen, man rettet doch eigentlich die Barheit, indem man jetzt digitale Barheit schafft. Das ist so eine Kontroverse. Da hängen sich durchaus auch Bitcoiner oder andere sozusagen Szenen so dran. Natürlich ist die Frage der Kontrollierbarkeit wichtig, also Datenschutz. Auch das ist ein Ausgestaltungsthema. Je mehr Datenschutz, je anonymer, je ungetrackter das läuft, desto ähnlicher ist das digitale Bargeld dem echten Bargeld. Und da gibt es sicher auch Interessen der unterschiedlichen Art.
Genau, denn das müsste ja nicht so sein, dass wir das Digitale exakt nach dem Analogen sozusagen modellieren. Wir kennen jetzt ja aus der Kryptowelt auch solche Geschichten wie Smart Contracts. Also mit einer Digitalität geht ja auch zumindest eine, sag mal, potenzielle Programmierbarkeit oder Steuerbarkeit einher, die jetzt mal jenseits dieser Kontroll- und Datenschutzfragen auch vielleicht ganz spannend sein kann. Ich weiß nicht, ob du, vor ein paar Jahren gab es diesen Roman von Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future, das ist ein Bestseller, so ein Sci-Fi-Roman, der so der nahen Zukunft spielt. Und dort gibt es so eine Währung, solche Carbon Coins, die sind sozusagen gekoppelt an deinen individuellen CO2-Ausstoß. Und je nachdem ist dann dein Geld eben mehr oder weniger wert. Ne? Das war so eine Idee, die damals dann auch so ein bisschen diskutiert wurde. Und jetzt steht auf dieser schon genannten Webseite sehr deutlich, macht die EZB, nein, es soll kein programmierbares Geld werden. Aber ist es nicht so, dass man die Tür in diese Richtung zumindest dann ein Stück weit öffnet und dass vielleicht auch einfach diese Aussage nur so lange gilt, bis sie halt eines Tages nicht mehr gilt, zum Guten oder zum Schlechten?
Ist eine politische Frage. Also liegt nicht zuletzt an Bürgerinnen und Bürgern, öffentlichen Diskussionen und so weiter, da auch klare Statements zu machen, was wollen wir. Die EZB hat tatsächlich erstmal sehr klar, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, die Botschaft vermittelt, dass es tatsächlich darum geht, den Bürgerinnen und Bürgern in digitaler Form ein Bargeld anzubieten. Damit hat sie sich relativ klar positioniert gegen Wirtschafts- und Unternehmensinteressen, die gesagt haben, genau das, was du sagst, wäre doch super, wenn man da so dran programmieren könnte und irgendwie Smart Contracts, automatische Abwicklung von einfachen Geschäften oder vielleicht
Steuern.
Auch komplexen Geschäften, Steuern, Geldwäsche, Überwachung, was auch immer. Wobei, ja, also diese Dinge wurden gefordert und der EZB war jetzt erstmal sehr wichtig zu sagen, nein, dieses digitale Bargeld dient nicht den Interessen der Wirtschaft, sondern es soll den Bürgerinnen und Bürgern dienen und diesem Grundauftrag der Geldversorgung, der freien Wahl, wie ich bezahlen möchte, auch in einer digitalen Zukunft. Die Frage nach der Nachhaltigkeit so einer Botschaft, man muss mal schauen. Also erstens, wie gesagt, das ist eine politische Frage. Ich würde der EZB da jetzt nicht beliebige Weitsicht zutrauen, sie aber auch nicht beliebig unter Verdacht stellen. Ich glaube, dass das irgendwie relativ nüchterne und auch nicht überambitionierte Ideen sind, auch was Zukunftsgestaltung angeht, was die EZB da so bewegt. Das zweite ist diese ganze Geschichte mit Smart Contracts, was weiß ich, Blockchain gebunden, irgendwie anders wie abgewickelt. Das ist ein brodelndes Feld, aber auch schwer zu sagen, wie sich das genau entwickeln wird. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der man plötzlich anfängt, ja, die Krisenfestigkeit von digitalen Prozessen viel ernster zu nehmen, als das vorher war. Und insofern würde ich sagen, man fährt auf Sicht, politisch, auch technisch und auch was die Kontexte angeht.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Hat jetzt auch mein Interesse geweckt. Für die, die uns live zuhören, Petra Gehring wird gleich im Anschluss an diesen Podcast, 13:45, glaube ich, auf der Stage 3, ein Talk zum digitalen Euro geben und auch mit dem Publikum diskutieren. Also da hat man die Möglichkeit, dieses Thema noch zu vertiefen, denn wir wollen jetzt auch noch mal einen Schritt zurücktreten und etwas allgemeiner über Philosophie und Digitalisierung sprechen, so ja auch der Titel der heutigen Folge. Liebe Petra, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Technikphilosophie auch und im Speziellen auch mit Philosophie der Digitalität. Vielleicht kannst du auch die ZuhörerInnen mal abholen, die da noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Was heißt es denn eigentlich, philosophisch auf Digitalität zu blicken? Viele werden wahrscheinlich erstmal an sowas wie Ethik denken, dass man also normativ so ein bisschen einordnet, was da passiert und sagt, das ist gut, das ist schlecht. Aber ich glaube, Philosophie kann auch noch mehr als das, oder?
Du hast das schmunzelnd anmoderiert und ich weiß auch warum. Ja, ich bin so ein bisschen verschrien als Ethik-Skeptikerin, sage ich jetzt mal. Generell weiß ich nicht, ob das die Aufgabe von Philosophie sozusagen wissenschaftlich betrieben sein soll, ich sag mal, draußen in die Welt hinein zu moralisieren und zu sagen, macht es besser so als so und das Ganze dann mit so einem Expertentum zu hinterlegen. Ich glaube, dass viele Fragen einfach politische Fragen sind, wenn es ums Bewerten und Wählen und Entscheiden geht und da sollte ein bisschen mehr Elfenbeinturm vielleicht irgendwie geboten sein, als das bei manchen Digitalethikern der Fall ist. Der zweite Punkt ist, dass gerade digitale Technologien wirklich von irgendwie auch lobbyistisch okkupierten Varianten von Ethik begleitet werden. Also das hat, klingt jetzt ein bisschen schnöselig, wenn das so eine Uni-Professorin sagt, aber das hat tatsächlich mit dem Fachphilosophie ziemlich wenig zu tun. Mhm. Wenn ein Sam Altman als Oberethiker irgendwie KI einschätzt und dann ein Moratorium fordert oder darüber spekuliert, ob man mit 10% Wahrscheinlichkeit die Menschheit zu vernichten leben kann oder nicht. Das macht echt keinen Spaß, das irgendwie ernstlich diskutieren zu begleiten. Ich muss auch sagen, vorhin habe ich jetzt zusammen mit dem digitalen Euro recht freundlich über die EU gesprochen, aber es gibt auch EU-Ethikgremien, die zum Fürchten sind. Da sitzen dann irgendwie 50 Personen und von denen sind 4 irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne ausgebildet zu dem Feld. Der Rest kommt aus Unternehmen.
Ja, ja, und man leistet sich das so auch in der Politik. Ne? Auch in Deutschland haben wir diesen Ethikrat schon lange. Das kennen wir aus der Bioethik zum Beispiel auch.
Ne? Ist ein Stück, ich sag mal, Beipackzettel für neue Technologien. Seht her, wir haben auch an sowas gedacht. Und da habe ich nicht so arg viel Spaß dran. Was macht die Philosophie sonst so in dem Feld? Ja, also das Beispiel mit dem Geld könnte man jetzt fast schon auf Digitaltechnologie übertragen. Auf der einen Seite, naja, löten, Platinen, schalten, klicken, machen, coden, ist das was sehr Handfestes. Ich könnte jetzt sagen, eine Technologie wie andere Technologien auch. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten doch erlebt, dass das ein multiples Phänomen ist, dieser digitale Wandel. Und wenn man das versucht zu verstehen und auch nur nachzuverfolgen, weil der Wandel selbst wandelt sich permanent, dann wird es schon auch ziemlich spannend und theoretisch anspruchsvoll. Also so Fragen, so klassische philosophische Fragen. Was ist ein Zeichen? Welche Rolle spielt Materialität? Hat das was mit Kommunikation zu tun? Wenn ja, was? Geht es da um Medien, wie man lange gedacht hat? Oder geht es doch um Technik, wie ich eher sagen würde? Und zuletzt jetzt mit dem Wandel hin zu generativer KI und LLMs kommen plötzlich sprachphilosophische Fragen ganz grundsätzlicher Art ins Spiel. man hat im Digitalbereich lange, Fremdwortalarm, ziemlich repräsentationalistische Sprachkonzepte verwendet, also so ein bisschen sich vorgestellt, Sprache ist, wenn sich so Dinge aus der Außenwelt im Kopf als Symbol abbilden und irgendwo im Kopf bewegen wir dann die Symbole. So hat man auch programmiert und irgendwie das Verhältnis Virtualität, sprach man davon früher, und Wirklichkeit sich vorgestellt, so abbildungsartig oder repräsentationsartig. So Ersatzzeichen als Ersatz für das da draußen und hantierbarer Ersatz. Das hat sich mit den großen Sprachmodellen komplett geändert. Da stecken gewissermaßen andere Sprachkonzepte auch drin. Das ist vielleicht nicht allen Technikern klar, die damit unterwegs sind. Aber ja, die Computerlinguisten nennen das, wieder Fremdwortalarm, distributionelle Semantik. Man könnte aber auch sagen, alles beruht auf Wahrscheinlichkeiten. Oder ich würde sagen, hallo, hier grüßt die Welt des Strukturalismus. Ja. Also es sind Sprachkonzepte sehr spannender Art. Und da hat die Philosophie eigentlich eine lange Geschichte mit und auch einiges an Einblicken. Von daher, ich selber kann nicht gut löten oder coden kann ich gar nicht oder fast gar nicht. Ich bin auch sehr ungeduldig mit Geräten. Aber was grundsätzlich an Modellen, an Konzepten und vielleicht auch Tendenzen da drin steckt und auch was in Gebrauchsweisen jetzt jeweils die Gesichter von Digitalität sind, die Wirklichkeitsmacht entfalten.
Ja.
Das ist mein Thema und ich glaube, das kann das Fach.
Genau, also das, wir müssen auch gleich nochmal tiefer in das KI-Thema dann einsteigen, aber ich erinnere mich auch, als ChatGPT und Co. dann, als das losging und die Diskussion dann eben auch losging über diese ganzen, wie nennt man das, stochastische Papageien und so und wie da eigentlich Sinn entsteht, fühlte ich mich auch ein bisschen an den Strukturalismus zurückerinnert und dachte, Mensch, diese Fragen, die kennen wir doch alle schon, zumindest wenn man sich damit im Studium schon mal beschäftigt hat. Ein Begriff hast du jetzt nicht mehr angebracht, obwohl ich weiß, dass er dich auch sehr beschäftigt, das ist der Begriff der Macht. Also du hast eingangs jetzt eben über Ethik gesprochen und gesagt, aber am Ende sind das auch knallharte politische Interessen. Und auch das kann ja ein Stück weit eine philosophische Frage sein, wie Macht und Technik zusammenhängen und wie dann so ein Sam Altman eben überhaupt in die Position kommt, dass er meint, sowas entscheiden zu können und dem Leute auch zuhören, aber eben auch über technische Mittel verfügt, um eben nicht nur darüber zu reden, sondern Wirklichkeit auch zu gestalten in der Hinsicht.
Ja, Sam Altman ist vielleicht kein schlechtes Beispiel und zwar jetzt nicht als Mensch oder als irgendwie was weiß ich, so Tech-Kultursprössling, was er sicher auch ist und das Ganze hat viel mit Lifestyle, mit Geld, mit irgendwelchen Karrierewegen und so weiter zu tun, mit Gründungskultur, Gründerkulturen und Investorenkulturen und solche Sachen. Aber was wir da sehr gut sehen, also das KI-Phänomen ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, dass Herrschaftsfragen, Fragen auch ökonomischer Dominanz, sich ganz maßgeblich auf der Ebene von Diskursen entscheidet. Diskurs meint in dem Fall wirklich das Prägen der Sprache, in der man über die Dinge redet. Ihre Relevanz, ihre Zukunftsbedeutung, ihre Unvermeidlichkeit, ihre alarmierende Attraktivität oder wie auch immer. Also diese Frontfiguren von großen KI oder anders wie Digitalkonzernen, das sind nicht nur Hampelmänner, die so ein bisschen absurd da irgendwie, ich sag mal, Markenpolitik für ihre Firma machen, sondern da wird ja die Wirklichkeit von KI verfertigt. Durch sprachliche, begriffliche, gestische Mittel, die auch, glaube ich, sehr gut kalkuliert sind und die sehr wirksam sind. Und ChatGPT ist ein super Beispiel. Also das ist, ich weiß nicht, ob es technikhistorisch irgendeine vergleichbar schnelle und vergleichbar wuchtige Ausbreitung eines alltagsrelevanten generischen Datendienst oder nicht Datendienst, sondern einer Technologie überhaupt gegeben hat. Ja? Innerhalb von wenigen Tagen redeten alle drüber, hatten alle das Gefühl, das muss ich ausprobieren, konnten es auch alle ausprobieren und es hat sich die dazugehörige Erwartungswelt, aber auch Sprachwelt sofort gestiftet. Ja. Ich sag mal, Prompting ist ein super Beispiel. Ja. Das ist ein Term, der ist vom Himmel gefallen und der hat sich in wenigen Tagen als Name für eine Kulturtechnik etabliert. Diese Kulturtechnik hat sich genauso schnell rasend verbreitet. Und wenn man überlegt, was man da tut, ist eine hoch relevante Form von Intellektualtechnik. Also das Entwickeln von Fragen, die man in der Interaktion mit so einem Chatbot einerseits ein Unternehmen spendet, aber andererseits auch irgendwie als Reiz für so eine bestimmte Response, mit der man dann arbeiten möchte, entwickeln muss. Man adaptiert sich an eine Schnittstelle in einer Weise, die krass ist. Das alles, ne, wird mit diesem Obertitel Prompt gerahmt. Es hat eine fast sakrale Bedeutung, das zu können. Ist jetzt eine sogenannte Schlüsselkompetenz. Also ich will damit sagen, dass Diskurs macht, und das ist eine hochgradig eben begrifflich, gedanklich an Weltwahrnehmung insgesamt angedockte Form von adaptionsfreudiger Macht, an der wir irgendwie mittun, die Gestaltung dieser Technologien ermöglicht und auch ihre Verbreitung im Alltag und unsere Akzeptanz natürlich trägt. Also wir schaffen ein Rede- und Denkuniversum, in dem diese Technologie in Zukunft ihren Sitz hat.
Und man mag ja auch jetzt an andere Tech-Konzerne, Google und Co. denken, die ja auch sich auf eine, oder früher auf eine ganz interessante Art auch so ein bisschen moralisierend positioniert haben. Es gab dieses Don't be evil und so, und Facebook oder Meta hat ja dieses, wir schaffen Verbindungen zwischen Menschen und so, ne? Und es gab diese Erzählungen, die sagen, das kommt eigentlich so ein bisschen aus der Counterculture in, ne, diese Silicon Valley-Kultur sozusagen, ist eigentlich eine Verlängerung dieser Hippie-Kultur. Jetzt sind die alle relativ schnell umgefallen, sag ich mal, unter der neuen Regierung oder so eine Art Zweckehe eingegangen mit einer sehr autoritären Form von Politik. Hat dich das eigentlich überrascht oder hast du das eh nie geglaubt?
Mich hat es nicht überrascht. Ich habe auch diese sehr männlich geprägte, schnodderige Tech-Kultur immer als von vornherein sozusagen ironiefähige und ironiefreudige Kultur wahrgenommen. Das heißt, also der Satz Don't be evil ist, glaube ich, nie als
das gar nicht ernst
moralische Maxime à la Kant oder so gemeint gewesen, sondern in gewisser Weise ist der Witz an diesem Satz, dass man gleichzeitig sagt, and I am evil, or we are evil, oder let's be evil, oder whatever. Mhm. Das heißt, diese Mehrdeutigkeit überhaupt im Umgang mit Interesse an einer normativen Verlässlichkeit, das wir im Alltag normalerweise haben müssten, so als ganz normale Leute, der ist, glaube ich, bei diesen Tech-Innovatoren von vornherein sehr, sehr ironisch bis zynisch. Darin gefällt man sich ja auch. Also habituell ist das, glaube ich, überdeutlich. Und wenn man sieht, wie die Produktentwicklung und die Vermarktung in diesen Firmen läuft, dann sieht man ja, dass von Anfang an eigentlich die Bedenken extrem gering waren. Also in dem Moment, wo es aus dem Labor rausgesprungen ist und klar war, wir brauchen viele Kunden, wir brauchen die Daten vieler Leute, wir sammeln Daten, wir machen eigentlich unsere Geschäfte mit deren Daten, und das sind im Grunde Spielwiesen, wir wollen Lebenszeit, die Leute auf unseren Systemen verbringen und so. Da war eigentlich, glaube ich, schon klar, dass die Außenseite und das, worum eigentlich das Geschäftsmodell sich dreht, sehr, sehr verschieden sind. Dass jetzt so ein Trump da irgendwie oder so eine Trump-Administration da auch so eine gewisse so einen Vorführeffekt in Sachen Gefolgschaft auskostet. Das wird denen sicher nicht passen.
Ja.
Aber ich glaube, da wird eher auf die Vorderbühne geholt, was auf der Hinterbühne eh der Fall war.
Ja, ja, es wirkt auch tatsächlich so ein bisschen peinlich auf eine Art. Man versucht sich so anzubiedern, kriegt sie aber auch nicht richtig hin. Profitiert von vielen Maßnahmen, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich. Also siehe Zollpolitik und so weiter. Aber zeigt damit eigentlich der ganzen Welt, okay, wir sind bereit, alles zu tun, um hier irgendwie unsere Umsätze zu sichern. Gut, ihr haltet bei euch im Zentrum ist diesen Begriff der Verantwortung hoch. Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung. Da steckt ja auch so ein bisschen drin, Digitalisierung sollte verantwortungsbewusst gestaltet werden, würde ich denken. Gleichzeitig gibt es von dir auch einen ganz schönen Artikel da im Blog, der diesen Begriff auch problematisiert und sagt, naja, und die Frage würde ich jetzt nochmal dich zurückgeben, also was heißt denn eigentlich verantwortlich digitalisiert? Also wer hat denn überhaupt Verantwortung und wem gegenüber? Sind wir alle mit dafür verantwortlich, dass Digitalisierung gelingt und dem Gemeinwohl dient? Sind es die Konzerne, sind es die Politiker? Also was erforscht ihr da genau?
Tja, also dieser Begriff Verantwortung war schon da, sage ich jetzt mal, auch so ein Diskursphänomen. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Leute das auch als einen Rettungsanker im guten Sinne erstmal nutzen, dieses V-Wort, dass man irgendwie mal sagen kann, Moment mal. Ja? Und es gibt ja auch eine juristische Bedeutung des Begriffs Verantwortung, die, glaube ich, nicht trivial ist und auch nützlich ist. Also gerade in einem Rechtsstaat, in der Demokratie und so weiter. Verantwortung heißt ja zum Beispiel, jemand ist haftbar. Ja. Im Zweifel. Man kann sagen, okay, das haben die und die gemacht. Die stehen jetzt irgendwie dafür ein. Vielleicht auch nicht durch Zahlungen, sondern durch Erklären oder was auch immer. Also insofern hat der Verantwortungsbegriff schon so einen seriösen Unterbau. Aber er hat natürlich auch was enorm Barockes und Schwülstiges und wird an vielen Stellen benutzt, auch so ein bisschen wie, was ich an digitale Ethik kritisiert habe, um zu sagen, ja, wir wissen auch, dass das auch wichtig ist, aber wir können im Grunde nicht erklären, was Verantwortung konkret heißt. Und das wäre sicher ein Punkt, der mir und uns immer wichtig wäre, wenn man verantwortungsbewusst sagt, also erstmal ist das nicht die Lösung, sondern eigentlich so zeigt eine Aufgabenstellung an. Und zum Zweiten muss dann dieser Begriff irgendwie gefüllt und runtergebrochen und operationalisiert werden. Mhm. Sonst kann man damit wenig anfangen. Also als Zauberwort, hier werden Sie oder hier wurden Sie schon geholfen, funktioniert es nicht. Mhm. Konkret finde ich, nehmen wir nochmal das Beispiel KI, im Moment den Verantwortungsbegriff, der natürlich auch an klassische techniktheoretische Traditionen ankommt, Stichwort Hans Jonas und so weiter. Mhm. Also da steckt auch so eine Idee von der Beweislastumkehr drin. Nicht wir müssen beweisen, dass eine Technologie zukunftssicher ist, sondern das müssen eigentlich die Entwickler beweisen, dieser Technologie. Aber wo ich es im Moment ganz gerne nutze, diesen Verantwortungsbegriff ist, wenn zum Beispiel im KI Zusammenhang gerne so Begriffe wie Transparenz oder Erklärbarkeit oder Verstehbarkeit oder so als Wertbegriffe genutzt werden, die uns irgendwas sagen sollen über die Güte der Technologie oder über die Akzeptierbarkeit, die politische Bejahbarkeit einer Technologie. Und da reite ich dann doch ein bisschen auf den Verantwortungsbegriff rum, denn für mich ist Erklärbarkeit von KI ein Produktmerkmal. Also eine Sache, die erklärbar ist, die ist transparenter als eine nicht erklärbare Sache, aber das heißt noch nicht, dass es irgendwas mit Verantwortbarkeit zu tun hat. Ich kann auch erklären, wie eine Atombombe funktioniert und trotzdem halte ich vielleicht diese Technologie nicht für verantwortbar. Mhm. Das heißt, in der Philosophie nennt man das so ein Sein-Sollen-Missverständnis. Also Verantwortung appelliert an Sollen-Fragen, an Sollen-Probleme. Was sollen wir tun? Ja. Was sollte man vielleicht lassen? Sowas wie Erklärbarkeit weist einfach nur aus, was man liefern kann.
Ja, genau. Und zumal sich der Verantwortungsbegriff ja auch durch das Digitale zwangsläufig auch verändert, weiterentwickelt. Ja, kommen jetzt bald in die Verlegenheit, einem Kind dann erklären zu müssen, wie man sich sozusagen verantwortungsvoll in sozialen Medien oder so verhält. Ne? Dass man Botschaften sendet, die plötzlich die ganze Welt irgendwie erreichen können. Aber auch der Umgang mit den eigenen Daten, wo dann Stichwort Transparenz, das einfach sehr diffus und kaum noch nachvollziehbar ist. Ne? Also man will dann schnell den Service nutzen, man weiß irgendwie, die machen bestimmt was mit meinen Daten, aber man klickt dann eben auf Ja und gibt die Kontrolle komplett ab sozusagen. Da ist es ja auch gefühlt schwerer geworden, verantwortungsvoll mit diesen Technologien umzugehen, weil da unter der Oberfläche ganz viel passiert, was man gar nicht mitbekommt.
Also definitiv haben wir ein Wissensproblem und insofern ist Transparenz oder Erklärbarkeit oder diese Dinge sind wichtig, also als Grundlage für Entscheidungen, Bewertungen, die Wahl des Umgangs mit irgendwas. Aber es ist halt nicht alles. Mhm. Wenn jetzt hochtransparent unsere Daten abgegriffen und genutzt würden, was ja im KI-Bereich tatsächlich der Fall ist, da wird einfach geklaut und auch zugegeben, dass geklaut wird, dann hilft uns das erstmal nichts, das zu wissen. Es hilft uns vielleicht, um uns zu ärgern, so dass das irgendwie mobilisiert, dieses Wissen. Aber das alleine funktioniert sozusagen auf der Ebene von einem guten Entscheiden für sich selbst und für viele miteinander, was wollen wir denn jetzt überhaupt, hilft das nicht weiter oder nicht zum Ziel oder zum Ergebnis. Ja, insofern sind wir tatsächlich durch Digitaltechnologie ziemlich umzingelt, durch Nichtwissen und auch durch fehlende Alternativen. Das ist der zweite Punkt, der natürlich mit diesem Verantwortungsthema verbunden ist. Es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, über Verantwortung zu reden, wenn man überhaupt keine Wahl hat. Mhm. Und wenn man auch eigentlich nicht mehr in der Rolle ist, Verantwortung übernehmen zu können. Also wenn Freiräume und Handlungsoptionen im engeren Sinne eigentlich zusammenrutschen auf einen Klick, den ich mir gar nicht leisten kann, nicht zu klicken.
Mhm. Ja.
Und das ist sehr oft der Fall in digitalen Umgebungen, gerade wenn alles mit allem zusammenhängt und auch wenn Infrastrukturleistungen so, die sehr alltagsnah sind, eben digitalisiert werden. Mhm. Und da muss der Verantwortungsbegriff irgendwie die Front wechseln.
Mhm.
Da kann man auch nicht mehr nur davon reden, dass einzelne Nutzerinnen und Nutzer irgendwie jetzt die Verantwortungsmacher oder Ausübenden sein sollen, sondern dann muss die Verantwortung auf die Systemseite zurückgehen. Und die Frage ist, ich nehme mal ein Beispiel, ich bin hier natürlich mit dem Zug nach Berlin gereist. Ich habe kein Smartphone, aus diversen Gründen, die wir jetzt nicht thematisieren müssen. Ja, ich habe aber eine Bahncard. Also die Bahn hat das jetzt umgestellt, im Prinzip rein digital, die Bahncard. Man kann das jetzt mit Ausdrücken, die man irgendwie so mitschleppt, die dann so abgenudelt werden, kann man das irgendwie ersetzen. Aber da sehen wir so ein Beispiel, das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel, aber ja, gar nicht aber so trivial.
Ja.
Dass Mobilität und verantwortbare oder verantwortungsbewusste Mobilität möglicherweise in Deutschland an dem Punkt nicht gut organisiert ist.
Mhm.
Ich hatte gestern eine Fahrkartenkontrolle mit Bahncard vorzeigen, also sprich, ich nudel da wieder meine Kopie aus irgendeinem Plastikdingsbums. Ganz nette Bahnmitarbeiterin checkt das dann da irgendwie ein mit einem Smartphone-artigen Gerät. Und sagt dann, naja, wissen Sie, die gehen ja mit der Zeit, reiben die sich ja so ab, diese Papierkopien. Also ich habe jetzt schon etliche Bahnkunden gesehen, die haben sich das eingeschweißt. Also sie hatten mir quasi den Tipp gegeben, ich soll mir doch so eine Art Bahncard bauen. Ja.
Ja.
So ist es.
Wahnsinn, ja. Ich bin auch noch sozialisiert worden im Internet in einer Zeit, wo es ganz selbstverständlich war, dass man zum Beispiel falsche Angaben gemacht hat. Pseudonym, falsches Geburtsdatum. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, sowas wie eine Telefonnummer irgendeinem amerikanischen Provider zu geben. Inzwischen ist das einfach Voraussetzung für fast alles und dann kriegt man eine SMS und so weiter. Und wenn ich da so meine eigene Geschichte angucke, also ich habe irgendwann, tatsächlich ergibt man sich da so rein. Ne? Wie du gesagt hast, man ist eh so umzingelt und dann hat man schon 5 Services und der 6. will dann noch sich verbinden mit den anderen 5 und dann denkt man sich halt so, ja gut. Ja. Aber irgendwie im Hinterkopf hat man es dann doch, dass einem das alles nochmal auf die Füße fallen könnte in Zukunft. Aber man steckt irgendwie nicht drin. So. Gut, wir haben schon über KI mehrfach, oder das Thema haben wir schon mehrfach jetzt gestriffen. Es ist tatsächlich, glaube ich, philosophisch, also da kommt Philosophie und Digitalisierung natürlich auf eine spannende Art und Weise auch einfach zusammen. Auch der Intelligenzbegriff ist, glaube ich, nicht ganz scharf, was es auch so schwierig macht, zu sagen, jetzt ist die Maschine wirklich intelligent, weil man eigentlich immer sagen muss, ja, kommt darauf an, was damit gemeint ist. Wir haben lange diesen Turing-Test hochgehalten. Jetzt, wo er sozusagen erfüllt wird, spielt er gar keine Rolle mehr. Es ist irgendwie so klammheimlich, hat man diesen Begriff losgelassen. Ich frage jetzt aber nochmal ganz anders. Philosophie ist ja auch viel Textarbeit. Also nutzt du denn auch mal ChatGPT, um so einen DFG-Antrag zu schreiben? Oder würdest du das einfach nicht zugeben?
Also ich bin brutal ehrlich und würde zugegeben haben, wenn es so wäre. Mache ich aber nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, die können sich das ja leisten. Also irgendwie was weiß ich. Alles erreicht, Positionen macht halt. Außerdem habe ich halt gelernt. Ich behaupte mal, inzwischen schreibe ich ja sogar gern Anträge, das bitte nicht weiterverfahren. Also das würde ich mir eigentlich gar nicht nehmen lassen, das selber mir auszudenken, aber ganz ehrlich, ich habe das noch nicht gemacht, eigentlich im Grunde auch noch nicht benutzt. Ich gucke anderen über die Schulter, wenn sie GPT nutzen. Also insofern habe ich das eigentlich noch nie aktiv so ganz alleine für mich in irgendeiner privaten Mission oder schreibenden Mission genutzt und bin eigentlich auch ziemlich entschlossen, das nicht zu tun.
Okay.
Nicht unbedingt aus Prinzip, sondern es fehlt mir nicht.
Okay.
Außerdem habe ich sehr, sehr viel in meinem Leben mit Korrekturarbeiten zu tun, aller Art. Ich gebe mehrere Zeitschriften heraus. Ich bin in unfassbar viele Textproduktionspipelines verbaut.
Ja.
Und ich sage jetzt mal was so ein bisschen frech klingendes, aber das hat, glaube ich, mit dem Thema Intelligenz mehr zu tun, als man denkt. Also wie, ja, was heißt, also Intelligenz, über das Wort könnte man Romane schreiben, ich lasse das mal außen vor, aber reizvolle, kluge, anspruchsvolle Textarbeit, die irgendwie auch befriedigt, weil man etwas schafft oder produziert, unterscheidet sich sehr stark von Textarbeit, die so korrekturartig ist, rearrangiert, verbessert und so weiter. Und
genau, aber so ein technisches Schreiben auch einfach, ne? Also wie im Antragsschreiben auch? Oder, also
ich will auf was anderes raus. Okay. Also ich will sagen, wenn man mit einer Maschinenvorlage arbeitet, ist das eine sehr unerfreuliche Form der Arbeit an Texten. Mhm. Also mit Selbstgeschriebenem zu arbeiten und jetzt nicht im korrigierenden Modus unterwegs zu sein, sondern im schaffenden Modus, ist eine ganz andere Art, was zu schreiben. Es ist so wie beim Reden. Also wenn wir jetzt reden, wir machen uns gar nicht klar, was wir da alles tun, aber jedenfalls, wir reden einfach. Wir verfertigen die Gedanken beim Reden, wie es so schön heißt. Wenn ich jetzt hier was vorlesen oder reparieren müsste, also mit Satzvorgaben, das nochmal nachbearbeiten, um es dann endgültig gut zu machen und so weiter, das ist eine ganz andere Art von Tätigkeit. Ich finde die unattraktiv. Und insofern ist schon der Vollzug von Textarbeit auf der Basis von KI-Vorlagen oder mit so einer KI-Assistenz für mich gar keine attraktive Vorstellung. Und ich würde gerne, solange ich noch lehre an der Universität, vermitteln, wie viel befriedigender es ist, sozusagen schreibend voll zu sprechen und nicht schreibend so entlang zu korrigieren an irgendwelchen Vorlagen, in denen man im Grunde so zum Servicedienst oder zum Korrektor eigentlich nur noch wird.
Ja, ich kann das total nachvollziehen und würde aber auch denken, ich kann das für mich sehr gut trennen. Also es gibt Texte, da erscheint mir das nach gerade absurd. Also ich schreibe zum Beispiel eine Kolumne für den Tagesspiegel oder so, ne? Wo ich so denke, okay, wenn ich die jetzt mit ChatGPT, dann bräuchte ich die auch gleich gar nicht schreiben. Also das ist irgendwie Quatsch. Und gleichzeitig gibt es dann aber eben auch andere Arten von Textproduktion. Gut, du hast vielleicht das Privileg, dann als sozusagen Professorin für Philosophie, das nicht so viel, aber also wirklich, weiß ich nicht, formelles Schreiben. Man muss irgendein Konzept verfassen, irgendeinen blöden Antrag, irgendwie Bürokratie, man muss irgendwas dokumentieren oder so, ne? Wo ich das schon dann so mir ganz gut vorstellen kann, das zu nutzen. Und ich habe inzwischen so meine kleinen Nischen im Alltag gefunden, wo ich gerne KI nutze. Vielleicht auch, weil es bestimmte Defizite, die ich habe, dann ganz gut ausgleicht. Also ich muss zum Beispiel qua Beruf mich öfter mal mit irgendwie neuer Software oder so beschäftigen. Und dann lasse ich mir das ganz gerne erklären. Ja, ich habe jetzt neulich irgendwie, musste ich ein Video schneiden und saß vor diesem Interface, kannte die Software nicht, wusste einfach nicht, wie das geht und habe das gefragt und dann wurde mir das so erklärt, tatsächlich wie das eben so ein Lehrer erklärt oder ein Mentor, der neben einem sitzt und sagt, das ist eigentlich ganz einfach, dieser Schritt 1, 2, 3 und so, fand ich in dem Moment dann super hilfreich. Ne? Also das sind so diese kleinen Lücken, die man, glaube ich, für sich entdecken kann. Und es ist ja grundsätzlich bei jeder Technologie und ich finde, bei KI wird das nochmal besonders deutlich, man gewinnt was und man verliert auch was. Ne? Und der ganze Diskurs darum lässt sich dann auch so idealtypisch unterscheiden in die Leute, die betonen halt die Sachen, die man gewinnt. Sascha Lobo schrieb jetzt gerade, ich glaube beim Spiegel, über die Explosion von Kreativität, die jetzt kommt dadurch, dass jetzt jeder programmieren kann. Diese Sprachmodelle können ja auch ganz gut Code schreiben und entsprechend wird da der Zugang erleichtert und gleichzeitig kenne ich viele Stimmen aus der Programmier-Community, für die ist das der Untergang des Abendlandes und zwar nicht nur, weil potenziell die Berufsehre da angekratzt ist, sondern weil die halt sagen, nee, also Programmieren ist Denkarbeit eigentlich, wir können das nicht delegieren, wir verblöden dadurch. Ne? Und also, weiß nicht, ob du das auch so betrachtest, aber mich würde interessieren, wie du diese Gewinn-Verlust-Rechnung sozusagen, also wie du da so drauf guckst. Ne? Man kann sich ja zum Beispiel auch bei dir in Bildungsbereich Anwendungen vorstellen, also ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, dieses dialogische Vermitteln von Wissen, dass man nochmal was nachfragen kann, was man nicht verstanden hat und es dann nochmal anders erklärt bekommt, das kann ja zum Beispiel ein Text nicht leisten und man kann sich ja durchaus vorstellen, dass das aber nützlich sein kann.
Also ich habe auch gehört, dass, und das kann ich mir vorstellen, und das gab es ja auch schon in der Vor-KI-Zeit, dass sozusagen Dialogsysteme zum Beispiel beim Fremdsprachenlernen oder so, einfach um so Korrekturfeedbacks zu geben, dass das irgendwie ganz hilfreich ist. Und jetzt mal umgekehrt gesprochen, kann ich mir gut vorstellen, dass eine Maschine da sehr viel Geduld aufbringt und dass das vielleicht so zwischen Menschen auch nicht so ganz die optimale Kommunikationsform ist. Einer muss dann immer korrigieren und so. Also klar, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es nicht interessante Anwendungen für KI gibt. Was ich für die nahe Gegenwart zunächst mal aber wirklich beobachtenswert und beobachtenswichtig finde, ist weniger jetzt so diese ganz individuelle Sache, so wie mische ich mir da so meinen Alltag zurecht. Ich hoffe, dass dieses Verdummungsproblem individuell eben nicht zu groß wird, sodass man die Bequemlichkeit nicht zu sehr sieht. Ja. Aber dramatischer finde ich eigentlich die Gesamtsituation in der Gesellschaft, in der einfach so ein Überfluss und eine Überfülle an KI-generierten Produkten dann zirkuliert. Und da habe ich das doch die Befürchtung, dass wir uns gewissermaßen an Trash gewöhnen, an das, was billiger ist. Und da glaube ich, ja, es ist vielleicht doch eine Menge akademische Abgehobenheit zu glauben, dass man ja im Zweifel dann das, was richtig gut ist, schon irgendwie suchen und finden wird. Und also ich glaube, diese Begeisterung, dass jetzt so eine unglaubliche Kreativitätsexplosion uns bevorsteht, das kann man auch umgekehrt lesen und kann sagen, naja, da wird es dann unheimlich viel Zeugs geben, das aber eben halt doch die Spuren von Maschinenschemata und ziemlich, sag ich mal, platten Bauprinzipien hat oder auch einfach Mehrheitsgeschmack, der da drin steckt. Und damit ist das eine Form von Mainstreaming und es wird Interessantes, aber Seltenes zusätzlich marginalisiert und es wird das Billige über das Teurere siegen und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Also da mache ich mir Sorgen und wir sehen ja auch ganze, gerade im Kreativbereich, ganze Kreativbranchen, die im Grunde zerstört worden sind und eigentlich nur noch in den Hobbybereich abgedrängt wurden.
Also Stichwort Musik. Durch günstige Mittelmäßigkeit.
Ganz genau, günstige Mittelmäßigkeit und die Befürchtung, dass man sich daran gewöhnt, die ist, glaube ich, jetzt nicht weit hergeholt. Also wir haben jetzt, wenn man das Wort Intelligenz hört und dann so an Bildungsbereich denkt, dann macht man sich vor allem Sorgen, ich sag mal, im Kern um sowas wie Klugheit oder kognitive Kompetenzen oder sowas. Aber die andere Seite ist, was ist eigentlich ja so mit den mehr so geschmacklichen, ästhetischen, auch zwischenmenschlichen Feinheiten? Und da fürchte ich halt auch, dass sich einfach durch die Masse an billigen Maschinenprodukten der Trash-Faktor deutlich erhöht. Und das heißt, im Grunde sozial wird es eine größere Ungerechtigkeit geben. Es wird wieder elitärer werden. Interessante, gute, vielfältige, schwierigere Sachen zu konsumieren und daran auch Spaß zu finden. Und es wird sozusagen das Thema Zeugs für die Massen dominieren. Und das kann ich jetzt auch wieder unter den Gesichtspunkten einer Demokratie, in der wirklich Durchlässigkeit auch von Geschmäckern und von Konsummöglichkeiten herrschen sollte und Kulturmilieus sich nicht zu sehr trennen sollten, kann ich das eigentlich nur nicht gut finden, mit Sorge sehen.
Das klingt nachvollziehbar und ich lasse das jetzt auch einfach so stehen als Denkanstoß für unsere Hörerinnen und Hörer, denn du, liebe Petra, musst jetzt weiter zu deinem nächsten Vortrag. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar Einblicke zu geben in deine Arbeit und in dein Denken. Wer mehr über Petra Gehring wissen möchte, findet ganz viel Infos und auch ganz viele kluge Texte auf der Webseite cwdi.de, cwdi mit V, also Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung. Wer mehr über unseren Podcast wissen möchte, geht auf citylab-berlin.org oder kommt zu unserer großen CityLab Sommerkonferenz am 18.06. im Umweltforum hier in Berlin. Da gibt es von früh bis spät ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Panels, Diskussionen, interaktiven Formaten, vieles mehr und das alles natürlich auch noch kostenlos. Jetzt aber erstmal vielen Dank, liebe Petra, dass
Dank
du bei uns warst.
Von meiner Seite.
Viel
Danke für
Erfolg
die Einladung.
Bei dem Talk, den ich mir jetzt auch gleich noch anschauen werde. Freue mich schon drauf. Und allen, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer geht der Dank an die Technologiestiftung Berlin und die Senatskanzlei Berlin, die dieses Projekt unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Bis dahin. Tschüss.